Wenn wir den schwarzen Schalter auf 1 schalten statt auf 2, dann reicht das, glaube ich, im Moment auch, wenn ich die Temperatur richtig interpretiere. Im Angesicht von Trauer oder durchzogen von Trauer machen wir komische Sachen. Und weil wir so komische Sachen machen, haben eigentlich alle Kulturen irgendwie versucht, das in Grenzen zu bringen, irgendwie zurechtzukriegen. In unserer Kultur war es früher üblich, dass wenn ein naher Angehöriger gestorben ist, dann hat man sich schwarz gekleidet, ein Jahr lang, und danach durfte man wieder andere Sachen tragen. Je nachdem, wie weit man dann den Angehörigkeitsbegriff gefasst hat, hieß das dann ab einem gewissen Alter eigentlich immer nur noch schwarz zu tragen, weil alles im Umfeld irgendwann mal stirbt. Einer der Gründe, warum wir in manchen Mittelmeerkulturen irgendwie alte Frauen eigentlich uns nur in schwarzen Kleidern vorstellen können, weil sie tatsächlich das viel so haben. Liegt das am Mikrofon oder soll ich lieber ein anderes? Ist gut? Okay. In der Bibel gibt es ein paar Geschichten, die das so ein bisschen beschreiben, so dieses, dass wenn Leute dabei sind, wenn Dinge passieren, die irgendwie gerade richtig schrecklich werden, wie schwierig das ist, damit umzugehen. Es gibt die Geschichte von einem König im Alten Testament David, dessen Kind schwer krank wird. Und es sieht so aus, als wenn es sterben wird. Und die Bibel beschreibt sehr plastisch, wie David durch den Palast läuft und schreit und klagt und fastet und um ihn herum seine ganzen Leute so ein bisschen hilflos sind. Was macht man denn da? Und die richtige Antwort ist natürlich, man macht da gar nichts. Was soll man machen? Niemand von uns kann den Tod aufhalten. Was macht man denn da? Und als dann das Kind stirbt, David ist nicht dabei, da sind seine Berater ganz, ganz verzweifelt und völlig orientierungslos, weil sie nicht wissen, wie sollen wir denn das jetzt dem König beibringen? Und das, was sie einander sagen, ist, wenn er so gehandelt hat, als das Kind noch lebte, was wird sein, wenn das Kind tot ist? Und sie gehen zu David, weil David sie fragt, ihr redet doch miteinander, was ist los? Ist das Kind tot? Und sie bejahen das. Und dann geschieht etwas Erstaunliches, erstaunlich für die Leute drumherum. David wäscht sich, David zieht sich wieder seine normalen Kleider an, David isst. Und er sagt, es gab eine Zeit, da hätte ich gehofft, dass Gott sich erweichen lässt, dass Gott was wendet, dass Gott was macht. Aber jetzt ist das Kind tot und niemand kann es zurückbringen. Das ist seine Reaktion. Die Leute um ihn herum sind fassungslos. David hält sich nicht an die Konventionen seiner Zeit. David hält sich nicht an das Trauerritual, das so normal ist und wie man das dann macht. Im Vorderen Orient über lange Zeiten hinweg war es üblich, und wir finden das an ein paar Bibelgeschichten auch so angedeutet, dass man das so auch da wiederfindet, dass es richtig organisiertes Klagen zum Beispiel gab. Klageweiber, ich weiß kein schönes Wort, aber findet sich in vielen Übersetzungen tatsächlich dann so auch wieder als Formulierung wieder. Frauen, die man bezahlt hat, um zu klagen, zu schreien und damit ein Haus zu markieren, das Trauer hat. Man kann das manchmal in Filmen sehen über den Holocaust, über die Shoah und über jüdisches Leben, dass Leute im Falle eines Todesfalles sich einen Teil ihrer Kleidung zerreißen. Manchmal ist das sehr ritualisiert, an einer bestimmten Stelle wird dann etwas aufgerissen. Aber es ist einfach so was Normales. Ne? In unserer Kultur macht man das normalerweise nicht. Wir hören, dass jemand stirbt und dann reißen wir uns erstmal das Hemd kaputt oder irgendwie sowas. Es ist einfach ein Teil dessen, wie man das gelernt hat. Wie kriegt meine Trauer irgendwie ein Flussbett, in dem diese Trauer fließen kann und nicht das ganze Land überflutet wird? Und das ist gut und richtig. Irgendwie zu gucken, wie werde ich denn der ganzen Situation Herr? Wie schaffe ich es, dass nicht der ganze Horizont einfach nur überflutet ist? Wir haben in unserer Gesellschaft Konventionen. Das Beileid ausdrücken, der Besuch bei einer Beerdigung, dass man nach einer Beerdigung noch beieinander ist, die Karten, die Bedankungen auf die Karten, alles ja auch einfach Konvention. Dinge, die wir miteinander ausgehandelt haben. So gehen wir erstmal mit dem Unsagbaren um. Denn das bleibt es ja. Ich weiß nicht, wer von euch jemals was Schlaues gesagt hat im Angesicht des Todes. Ich befürchte, dass das keinem von uns gelingt. Der Tod wird in der Bibel der letzte Feind genannt. Kein sonderlich willkommener Gast. Und natürlich ist das irgendwie auch so eine Fassungslosigkeit, sagen so, da ist jetzt ein Mensch gewesen und er ist nicht mehr da. Und ich bin ganz froh, dass wir in unserer Kultur so langsam lernen, dass es neben den hergebrachten Trauerriten vielleicht auch ganz andere Formen gibt. Aber Form muss es irgendwie geben. Irgendwie muss es hier Antworten geben. Wenn wir Leute einfach nur ihrer Trauer überlassen oder sie sich ihrer Trauer überlassen, dann ist die Gefahr da, dass die Trauer irgendwie einfach alles durchzieht. Auch die schönen Momente und die guten Dinge. Auch das Helle und Lichte, was in unserem Leben geschieht. Wie geht Gott mit unserer Trauer um? Das ist heute mein Thema. Wie geht Gott mit unserer Trauer um? Und ich habe da ein bisschen mit mir gerungen, wie wir das anfassen können, weil sich mir immer wieder so ein Bild aufdrängt und das ist auf der einen Seite irgendwie ein sehr einprägsames Bild und sehr verständliches Bild, auf der anderen Seite es ist auch ein Bild, das einen irgendwie wütend machen kann. Und deswegen fange ich nicht mit dem Bild an, aber zu dem bringe ich euch nachher. In der Offenbarung gibt es einen Bericht von einer Zeit, die wir uns nicht vorstellen können. Eine Zukunft in einer völlig anderen Welt. Die Rede ist von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die Rede ist davon, dass Gott selbst auf die Erde kommt, dass es keine Sonne mehr geben wird, sondern Gott selbst wird ihre Sonne sein. Wir ahnen so ein bisschen, was immer Johannes uns erzählen will, von dem, was er gesehen hat. So sagt es die Bibel, dass er das gesehen hat. Das ist kein Diktat, sondern er versucht irgendwie in Worte zu kleiden, was er sieht. Wir ahnen so ein bisschen, dass das wahrscheinlich dann doch noch mal ganz anders sein wird, als wir es uns jetzt heute vorstellen. Wer mal durch Kirchenbauten gegangen ist und Bilder vom neuen Himmel und der neuen Erde gesehen hat, der weiß, dass das immer irgendwie so die jeweilige Gesellschaft 2.0 war. Also wenn man gerade zweistöckige Häuser gebaut hat, konnte man sich den Himmel auch vierstöckig vorstellen. Und so weiter und so fort. Und warum soll es uns da besser gehen? Ich glaube nicht, dass wir so schlau sind, dass wir uns mehr vorstellen können als Deutschland 2018 2.0. Ich lese mal
Ab Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Zelt Gottes, wir würden immer gerne Gott eher assoziieren mit einem prächtigen Gebäude. Die Bibel tut es nicht, weil Gott über lange Zeiten in der Bibel in einem Zelt Menschen begegnet ist. Und wir merken das, wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott umgeht mit Tempeln, dann hat das immer was sehr Zwiespältiges. Also nicht, dass er die schlecht findet, aber eigentlich mag er sie nicht. Ist so, wenn man so durchgeht, es gibt einen ersten Tempel, einen zweiten Tempel und immer so die Kommentare, die so die Propheten dazu haben und so, da merkt man immer, Gott ist gar nicht so wahnsinnig glücklich damit, Gebäude. Immer in der Gefahr, dass das Gebäude den eigentlichen Star, nämlich Gott selber, verbirgt. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt das allererste, was Gott tut im neuen Himmel und in der neuen Erde, das allererste, ist, dass er umgeht mit unserer Trauer. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich möchte euch nochmal reinnehmen in das Umfeld. Die Bibel erzählt uns, dass es einen Tag des Gerichtes gibt. Und an diesem Tag des Gerichtes geht es um zwei Fragen. Einmal geht es um unser Leben, was wir so getan haben. Und wir werden mit Gott durch unser gesamtes Leben durchgehen. Wir werden mit ihm über die Dinge reden, die wir gesagt haben und die wir nicht gesagt haben. Wir werden mit ihm über die Dinge reden, die wir getan haben und die wir nicht getan haben. Und bei aller Liebe, die Gott zu uns hat, ich könnte mir vorstellen, dass das auch an manchen Stellen ziemlich unangenehm werden könnte. Der Tag des Gerichts, so nennt die Bibel das. Und nachdem wir über alles geredet haben, oder Gott mit uns über alles geredet hat, so muss man das ja wohl sagen, dann holt Gott sein Notizbuch und blättert nach und sieht meinen Namen in seinem Buch. Und sagt, das ist jetzt alles gewesen. Dein Name steht in diesem Buch, komm in den Himmel. Mein Name steht in diesem Buch, weil Jesus ihn da reingeschrieben hat. Das wäre jetzt eine eigene Predigt. Aber was mir wichtig ist, ist, dass sozusagen das Letzte, was in der alten Erde passiert ist, was uns angeht, das Letzte, was in der alten Erde passiert, ist, dass Gott mit uns über unser Tun redet. Über das Richtige und das Falsche. Über das, was wir gemacht haben. Und das hört dann auf. Im Himmel wird es davon kein Wort mehr geben. Was wir tun, ist im Himmel nicht mehr wichtig. Und dann beginnt eben der neue Himmel und die neue Erde. Und jetzt gibt es noch eine Sache zu tun, bevor die Ewigkeit losgehen kann. So kommt es mir vor, wenn ich das hier lese. Gott beschäftigt sich noch einmal mit dem, was uns geschehen ist. Nicht mit dem, was wir getan haben. Was ich daran total wertvoll finde, ist, dass Gott offensichtlich das eine mit dem anderen nicht vermischt. Wir denken manchmal, das hat er nicht verdient. Und haben vielleicht recht. Und manchmal denken wir, das hat er verdient. Und haben vielleicht recht. Aber vielleicht haben wir auch beides mal kein Recht. Vielleicht ist das gar nicht so dicht beieinander, was wir tun und was uns passiert. Wir gehen ein in die Ewigkeit und Gott wischt alle Tränen ab. Das sagt mir, dass es Tränen gibt auf dieser Seite der Ewigkeit, die nicht abgewischt werden. Wer das alles schon erledigt in unserem Christsein, in unserem Leben jetzt hier, in unseren 10, 20, 50, 80, 100 Jahren, wäre das in dieser Zeit schon erledigt, müsste es ja in der Ewigkeit nicht passieren. Es gibt offensichtlich Tränen, mit denen gehen wir ins Grab. Es gibt eine Trauer, mit der gehen wir ins Grab. Es gibt einen Schmerz, mit dem gehen wir ins Grab. Nicht mit jeder Trauer, nicht mit jeder Träne, nicht mit jedem Schmerz. Aber dann da drüben wird es ein Moment kommen, da wird Gott unsere Tränen abwischen. Hier heißt es nicht, dass Gott uns nochmal alles erklärt. Einmal, weil Gott uns gar nichts erklären muss. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Es gibt eine Stelle im Buch Hiob, wo Hiob konfrontiert wird mit der Gegenwart Gottes. Und das ist faszinierend. Gott stellt Hiob ganz viele Fragen und macht damit deutlich, also wenn hier einer die Fragen stellt, dann ich. Du stellst mir keine Fragen, ich bin Gott. Gott erklärt hier nicht, Gott wischt die Tränen ab. Gott beendet den Schmerz und das Geschrei. Und jetzt möchte ich euch mit reinnehmen in das Bild. Wir haben Kinder. Und inzwischen sind unsere Kinder groß und vernünftig gewesen. Das ist ja nicht immer so gewesen. Also, ne, wenn so ein vierjähriges Kind sich an einer bestimmten Stelle verzeichnet und da ist jetzt dieser rote Strich und der geht jetzt leider über die Kante rüber und das Bild wird einfach nicht so schön, wie es im Kopf werden sollte, dann ist das für so ein Kind schrecklich. Und das kann eine Menge Tränen hervorbringen. Wenn wir jetzt dieses Kind trösten, dann haben wir im Kopf, das blöde Stück Papier ist es nicht wert, dass wir darüber weinen. Aber der Schmerz des Kindes ist uns nicht egal. Ich glaube, dass Gott mit unserer Trauer umgeht und sagt, ich werde mit dir nicht über das Warum reden und über die, wie gerechtfertigt das ist, dein Schmerz. Und ob der zu tief oder zu flach oder zu anders oder zu, das spielt alles gar keine Rolle. Mir geht es nicht um das Blatt Papier. Mir geht es nicht um den Teddy, der auf die Erde gefallen ist und dreckig geworden ist. Mir geht es nicht darum, dass jetzt deine Uroma gestorben ist und du noch überhaupt nicht dir vorstellen kannst, was das heißt, wenn ein Mensch einfach verschwindet. Um all das geht es nicht. Aber komm auf meinen Schoß und lass dir deine Tränen trocknen. Ich bin da. Und dein Schmerz, der berührt mich. Der Teddy, der berührt mich nicht. Oder das Blatt Papier oder was auch immer. Das, was mich berührt, das bist du. In unserer Hilflosigkeit ist es manchmal so, dass wir irgendwie denken, wenn man das nur ordentlich genug erklärt, dann erkennt das Kind ja, dass das gar nicht so schlimm ist, dass da dieser rote Strich über die Linie rüber gezeichnet ist. Aber darum geht es am Thema Trauer und Trösten überhaupt nicht. Dass man jemandem erklärt, dass jetzt auch mal genug getrauert ist oder zu viel getrauert ist oder dass du da morgen gar nicht mehr dran denken wirst. Meine Kinder haben das gehasst. Ich weiß, dass viele von euch diesen Spruch kennen. Ne? Bis zur Hochzeit ist das alles wieder gut. Kennt ihr das bei Schrammen oder sowas? Ne? Irgendwann fanden die Kinder das dann doch wieder nett, weil es dann doch so ein warmes Trauerritual war. Wenn der Satz kam, dann wussten die Kinder, okay, es ist wirklich nicht schlimm. Diesen oberflächlichen Satz, den sagen wir nur bei Themen, die nicht dramatisch sind. Wie geht Gott mit unserer Trauer um? Er will uns in den Arm nehmen. Er will uns nah sein. Ganz schlicht und ergreifend. Setzt er sich hin und erklärt uns die Dinge? Nein. In aller Regel nein. Das ist ja die Hilflosigkeit, vor der wir als Eltern stehen, wenn wir unsere kleinen Kinder auf den Schoß nehmen, dass es Situationen gibt, die können wir nicht mal ansatzweise erklären, weil wir einen ganz anderen Horizont haben, einen anderen Zeitbegriff haben, einen anderen Hinfälligkeitsbegriff haben, weil wir schon so viel gesehen und gehört haben. Und Gott geht es nicht anders, wenn er uns auf den Schoß nimmt. Wie soll er uns das denn erklären, dass eine Ewigkeit auf uns wartet? Wie soll er uns denn erklären, dass das Leben hier nur 100 Jahre dauert? In den Ohren eines vierjährigen Kindes ist das blanker Hohn, dass morgen alles wieder vorbei ist. In unseren Ohren ist das manchmal blanker Hohn. Und deswegen fängt Gott gar nicht so an und deswegen müssen wir auch so nicht miteinander umgehen. Alles, was ich weiß, ist, dass Gott unser Schmerz nicht egal ist. Und dass alles, was du tust, um jemandem zu signalisieren, dein Schmerz ist mir nicht egal, okay ist. Und wenn du dann jemanden in den Arm nehmen kannst und mit jemandem weinen kannst, dann ist das gut. Jedes in den Arm nehmen, jedes Weinen, jedes Tränen abtrocknen, ist letztlich nur Vorwegnahme von dem, was in der Ewigkeit einmal gültig passieren wird. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Es wird eine Zeit geben ohne Trauer, ohne Verlust. Es wird es einfach nicht mehr geben. Ich denke, so geht Gott mit unserer Trauer um. Ich bete mit uns. Guter Vater, dein Herz schlägt für uns und das, was in uns passiert, das, was in uns abläuft, das berührt dein Herz. Und das möchte ich tief in mir verankert wissen, dass ich immer weiß, dass du nicht einfach unbeteiligt daneben stehst. Du interessierst dich für unsere Trauer und für unsere Tränen, für unseren Schmerz, für unser Geschrei. Und ich danke dir, dass du dich offensichtlich für all das zuständig fühlst. Es gibt so viele Menschen, für die ich mir ersehne, dass sie erleben, dass sie auf deinem Schoß sitzen. Und ich danke dir, dass das auch deine Sehnsucht ist. Und ich danke dir, dass der Moment kommen wird, wo meine Tränen alle getrocknet werden und meine Trauer ein Ende hat. Bis dahin, Gott, hilf mir, dass die Dinge mir nicht zu groß werden. Dass ich nicht in einem überfluteten Land stehe und keinen trockenen Flecken sehe. Schenk, dass jeder von uns zu jeder Zeit Menschen hat, die ihm helfen, ein paar Meter trockene Erde unter ihren Füßen zu finden. Egal, was kommt. Und dass wir es schaffen, irgendwie gemeinsam zu erleben, wie sich der Wasserspiegel langsam senkt. Wir ehren dich, du großer Gott. Wir ehren dich für Menschen, die du an unsere Seite stellst. Und wir ehren dich für dich selber, dass wir dir nicht egal sind. Amen.